Hallo Yoga Mama, willkommen beim Podcast Yoga Feeling und Mama Märchen mit mir, Anna Hammerschmidt. Hier erwarten dich kurze Yoga-Tipps, die du ganz einfach in deinen turbulenten Familienalltag integrieren kannst. Einmal im Monat spreche ich mit Mama Lara über spannende Märchen aus unserem Mama-Leben, die dir zeigen, du bist nicht allein. Und ab und zu habe ich wunderbare Frauen zum Interview hier. Entdecke, wie du von der gestressten und gehetzten Mama zur entspannten und kraftvollen Version von dir selbst wirst. Lass uns direkt loslegen. Hallihallo Yoga-Mama, so schön, dass du mir wieder dein Ohr schenkst. Und heute sitze ich hier nicht allein, sondern habe eine wunderbare Gästin da, die sich zum Anfang direkt einmal selber vorstellen darf.
Moin, ich bin Caroline Habekost von Finde Dein Mama Konzept. Ich bin Vereinbarkeitsmentorin und bei mir bekommst du ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf und wir bekommen deine To-Dos in den Griff und mehr Zeit. Ich bin selbst verheiratet und habe 3 Kinder, die sind heute 12, 10 und 4 Jahre alt.
Willkommen, ich freue mich total, dass du Ja gesagt hast, als ich bei dir angefragt habe, darf ich dich interviewen in meinem kleinen Podcast? Und du hast ja auch schon so wunderbar deine Themen gesagt, weil genau das sind auch Themen, die meine Yoga-Mamas immer haben, weil sie wissen, sie möchten super gerne Yoga machen und das in ihren Alltag integrieren und irgendwie kriegen sie das nicht so richtig eingeplant. Und ich selber kam zu dir, indem ich die Kopffrei-Methode mitgemacht habe. Dazu hast du ja auch ein Buch jetzt vor kurzem geschrieben. Da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Und meine allererste Einstiegsfrage wäre da direkt, wenn ich jetzt eine Mama bin, ich habe 2 Kinder, 2 Kita-Kinder, mein Tag ist total voll mit allen To-Dos und ich frage dich, liebe Caroline, ich möchte gerne 10 Minuten am Tag Yoga einbauen und irgendwie fällt das immer wieder hinten rüber. Was empfiehlst du mir?
Ja, als erstes würde ich sagen, zeig mir mal deine Woche. Also, dass einmal deine Woche aufgeschrieben ist, wie so ein Stundenplan. Wann stehst du auf? Was sind so grob deine Tätigkeiten? Ne? Meistens ist es irgendwie zwischen 6 und 8 Uhr aufstehen, Kinder in die Kita bringen und Co. Ne? Oder bis 9 und dann, ne, also alle so in 1-, 2-, 3-Stunden-Takt immer gucken, wie ist dein Tag, wie läuft der ab und auch wie ist das Verhältnis Erwerbsarbeitszeit zu Kinderbetreuung und bist du alleine, gibt es einen Partner, kümmert der sich, hast du Unterstützungsnetzwerk, also ich klappe sozusagen einmal alles ab, um dann individuell eben sagen zu können, wo hast du denn ein gutes Zeitfenster, beziehungsweise wo kannst du eins schaffen? Und ich kann aber auch aus der Erfahrung schon mal sagen, wo das meistens ist. und das ist meistens morgens oder abends. Vor allem, wenn du es alleine zu Hause für 10 Minuten machen möchtest. Das wäre nochmal was anderes, wenn du sagst, so, ich möchte jetzt bei Anne vor Ort in einen Yogakurs gehen oder in ein Live-Online-Programm oder was auch immer du dir noch alles Schönes ausdenken wirst. Dann wäre es nochmal was anderes. Aber wenn du es sozusagen für dich alleine machen willst, wäre es super klug, es zu Zeiten zu machen, wo die Kinder schlafen oder noch woanders betreut sind. Und dann eben es an etwas zu koppeln. Also zum Beispiel zu sagen, okay, immer bevor ich ins Bad gehe und meine Bettabendroutine mache, weil die haben ja die meisten, ne, irgendwie umziehen, Zähne putzen ist so das Minimum. Davor mache ich 10 Minuten Yoga. Und das schaffst du auch immer, weil ob du 10 Minuten früher oder später ins Bett gehst, ist nämlich egal. Es ist nicht egal, ob du 2 Stunden früher oder später ins Bett gehst, aber bei 10 Minuten ist es egal. Und deswegen ist es meistens so, dass es entweder ganz früh morgens, ne, die zumindest schaffen, ohne Kinder aufzustehen, weil bei mir war es jahrelang so, dass wenn ich aufgestanden bin, das Kleinkind, was noch neben mir lag, dann auch wach geworden ist. Es wird so langsam besser. Genau, das heißt, für viele besteht dann diese Option nicht oder sie stehen eh schon um 5 auf und wollen dann nicht noch um 4:45 aufstehen. Ne? Und insofern wird es den meisten vermutlich am Abend passen.
Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Das ist auch meine Erfahrung aus meinen Begleitungen, dass es am besten passt, entweder morgens oder abends. Für die, die nochmal so einen Übergang haben, irgendwie Arbeitszeit und dann Kinderzeit, da ist es auch manchmal in dieser Übergangszeit gut. Aber ich finde es total gut, quasi wirklich die ganze Woche anzuschauen und alle Eckpfeiler, die einfach da so wichtig sind. Ich persönlich trage mir ja meine Yoga-Zeit in meine Kopffrei-Methode Trello-Board ein. Und jetzt haben wir schon so ein paar Mal davon geredet. Magst du einmal erzählen, vielleicht auch, wie du zu deiner Methode gekommen bist, was das für eine Methode ist?
Sehr gerne. Ich bin 2012 Mutter geworden und war schon vorher immer super gut organisiert und habe dann, als dann das erste Kind und 2 Jahre später das zweite Kind kam, habe ich mich immer besser organisiert. Also ich habe immer mehr To-Do-Listen geschrieben. Ich hatte ein ziemlich cooles Farbsystem. Ich hatte einen Kalender. Ich hatte noch einen Kalender. Ich hatte also, ne, ich habe es immer optimiert und war aber dennoch immer abends total frustriert. So, ich mache und tue und ich organisiere mich doch so gut, aber To-Dos rutschen durch und ich schaffe doch irgendwie nicht alles. Und gerade die Me-Time und Yoga können wir ja durchaus auch als Me-Time oder Sportzeit ja eben definieren, ist dann oft hinten runtergefallen. Oder ich habe sie mir genommen, weil das musst du ja machen, aber ich konnte dabei nicht abschalten, weil ich die im Kopf hatte, ich muss noch dies, ich muss noch jenes, ich muss noch welches machen. Und ich bin dann 2018 eingestiegen in die Softwareentwicklung als Quereinsteiger, als sogenannte Scrum Masterin und habe dort die agilen Methoden kennengelernt. Und agile Methoden ist etwas, was wo wir planen können, flexibel und anpassungsfähig. Und in der Softwareentwicklung wird das viel gemacht oder inzwischen ist es super weit verbreitet und es war auch schon vorher in der Industrie verbreitet, aber es wird jetzt ja so richtig bekannt, weil halt immer alles komplexer wird. Also es bedeutet, wir können sozusagen gar nicht alle Faktoren abschätzen, die in unserem Leben auf uns zukommen oder eben auch in Berufsfeldern, sodass wir immer gucken müssen, wo wollen wir eigentlich hin und dann planen wir und passen wir an. Und dieses Grundprinzip von agilen Methoden, dieses flexible und anpassungsfähige, habe ich halt gecheckt, oh mein Gott, das ist ja das, was ich brauche, weil mein Familienalltag ist ja komplex und ich tue die ganze Zeit so, als könnte ich planen, aber ich kann halt nicht planen, ob das Kind morgens schnell genug aufsteht, ob es gut gelaunt ist, ob heute das Müsli schmeckt oder nicht. Und es sind so viele unterschiedliche Faktoren und ne, da sind wir noch nicht mal bei Kind krank oder Kita schließt oder solche Geschichten, ja. Und dann habe ich halt angefangen, diese agilen Methoden auf den Familienalltag anzuwenden und habe halt gemerkt, wie genial ist das denn? Ich habe alles im Überblick, ich habe meine To-Dos im Griff, ich bin maximal flexibel und wenn ich mal umplanen muss, dauert das wirklich nur 1, 2 Minuten. Und nicht mehr, ich muss alle Listen neu schreiben, mir rutscht nichts mehr durch. Und dann habe ich halt das für mich selber angewandt und habe es angefangen weiterzugeben, weil Leute um mich herum halt gesagt haben, boah, wie machst du denn das und cool. Und du arbeitest ja nur in Anführungsstrichen Teilzeit hier in Anstellung und du kriegst irgendwie alles gemanagt und hast so viele Projekte. Und ich habe ja als Beraterin gearbeitet, da geht es auch immer um Stunden, die berechnet werden können für Kunden. Und da war ich prozentual immer sehr hoch. Hatte wenig administrative Zeit, die wir nicht verrechnen konnten. Das hat natürlich mein Arbeitgeber sehr begrüßt. Und da kamen dann natürlich auch Fragen auf. Genau, und letztendlich ist dann 2 Jahre später daraus diese Kopffrei-Methode entstanden. Ich hatte dann schon mein Online-Business Finde dein Mama-Konzept nebenberuflich gegründet und habe halt angefangen, diese Methode weiterzugeben. Und inzwischen haben es über 500 Frauen und auch ein paar Männer mitgemacht. Und das Coole ist, ich habe neulich so eine Umfrage gemacht und sie haben angegeben, dass sie pro Woche zwischen 2 und 4 Stunden mehr Zeit zur Verfügung haben, dadurch, dass sie sich jetzt mit Kopf frei organisieren. Und das freut mich natürlich sehr.
Das kann ich auch nur bestätigen, wirklich. Also ich habe gerade vor dem Interview habe ich ein Coworking gemacht. Da arbeite ich immer mit einer anderen Yoga-Lehrerin online zusammen und habe ja von dem Interview erzählt und habe gefragt, ob sie dich kennt. Nee, dann habe ich gesagt, du, das ist die erste Methode, um mich selber zu organisieren, die ich nach über einem Jahr immer noch benutze. Und es gibt natürlich immer so Hochs und Tiefs, ne, dass ich manchmal nur Sachen, du wirst wahrscheinlich nachher auch noch erklären, in mein Sammelbecken schmeiße. Und wenn dann wieder das ganze Familienchaos drumherum gut ist, dann kann ich da wieder aufräumen und eben wieder einsteigen. Weil ich finde, auch beim Yoga ist oft das Problem, wenn wir dann die Routine gefunden haben, zum Beispiel irgendwie jeden Morgen oder jeden Abend, und dann kommt alles anders als geplant, da wieder einzusteigen. Und das finde ich eben auch bei der Kopffreimethode so gut. Magst du uns die mal erklären, so grob?
Genau, ich kann so die Basis einmal erklären. Und zwar ist sozusagen der erste Schritt, du sammelst alles an To-Dos und auch Ideen an einem Ort. Also du schreibst sie auf, weil viele merken sich Sachen im Kopf oder haben Sachen im E-Mail-Postfach oder tragen sich das im Kalender ein. Und dann ist halt schon mal das erste Problem, überhaupt einen Überblick zu bekommen, weil die To-Dos an unterschiedlichen Orten liegen. Und ganz oft werden auch Ideen nicht aufgeschrieben. Und das Problem ist, wenn wir zum Beispiel die Idee haben, oh, wir bauen so eine Matschküche für unser Kind selber. Ja, weil die sieht ja so toll aus und die Kinder spielen aber so gerne mit. Und wir denken das immer, wir könnten das ja mal machen, aber wir durchdenken das nicht. Ja, also will ich das wirklich machen? Habe ich da handwerklich Lust zu? Lohnt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis? Ist mein Kind jetzt gerade im Matschkind-Alter? So, ne? Wir müssen ja so ein paar Fragen uns davor beantworten. Dann ist es halt so, dass wenn wir durch die Welt laufen und wir sehen irgendwo eine Matschküche, wir sofort gepiekst sind, weil wir so denken, Wir wollten ja auch noch eine Matschküche machen, ja. Kenne ich ja auch selber, ich habe ja das ganze letzte Jahr Yoga auch vor Ort gemacht. Jetzt mache ich es übrigens in einer Routine, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Da gab es am Anfang auch halt immer so eine Ankommens-Meditationsübung. Und wenn du solche Ideen nicht zu Ende gedacht hast oder irgendwo geparkt hast, kommen genau in solchen Phasen kommen diese Gedanken. Und dann denkst du halt, ah, Matschküche und könnten wir nicht und ach, dann machen wir das am Wochenende und der Vater müsste sich eigentlich auch mal engagieren und dann werden wir plötzlich wütend auf den Vater, weil der sich ja angeblich so wenig engagiert und das zieht dann so einen Rattenschwanz mit sich in den Gedanken. Und deswegen sammeln wir alles und auch erstmal Ideen und es gibt nachher einen Workflow, wie du auch halt Ideen entweder in To-Dos umwandelst oder irgendwo parkst. Es geht vor allem erstmal um das Prinzip, dass du dir nichts merkst, damit dein Kopf frei wird. Damit du zum Beispiel, wenn du Yoga machst, du auch überhaupt die Möglichkeit hast, wirklich einmal loszulassen. Weil natürlich kannst du nicht loslassen, wenn du es nirgendwo geparkt hast. Und das ist so, das kritisiere ich immer so ein bisschen, weil ne, viel so, ja, wo auch immer die Gesellschaft, ne, wer ist die Gesellschaft, aber es wird immer so suggeriert, du musst auch einfach mal entspannt sein, Mama, du musst auch einfach mal loslassen. So, ja, aber wenn du halt loslässt, ohne dass es irgendwo aufgefangen wird, dann tut es halt irgendwie weh, ne?
Und dann merken das auch alle um einen herum, wenn man mal loslässt, weil niemand
Genau.
festhält so an den To-Dos, die einfach noch da sind, ja.
Ja. Also wir sammeln immer und überall und wir können es analog oder digital machen. Dafür biete ich auch unterschiedliche Lösungen an. Und dann bauen wir ein sogenanntes Kopf-Frei-Board. Das ist ein agiles Board. Also jemand, der in dem Bereich ist, kann sich ein Scrum-Board oder ein Kanban-Board vorstellen. Wenn du das nicht kennst, ist halb so wild. Du hast mehrere Spalten nebeneinander. Und das Grundprinzip ist, du hast links das Sammelbecken. Daneben hast du To-Do, also zu erledigen. Dann in Bearbeitung, Doing und dann fertig. Das sind so die Basisspalten. Und letztendlich ist das Grundprinzip, dass du mit einem gewissen Workflow, der 5 Schritte beinhaltet, diese Karten von links nach rechts ziehst, je nach Priorität und To-Do. Und ich baue auch einen Filter ein, oder es ist ein Filter drinne, wo wir einmal hinterfragen, möchte ich dieses To-Do erledigen? Möchte ich das erledigen? Möchte ich das jetzt erledigen? Kann es jemand anderes erledigen? Kann es später erledigt werden? Und das ist auch der Moment, wo wir gucken, ist das ein To-Do, ist das eine Idee, ist das ein Link, der mir geschickt wurde, ist der überhaupt relevant für mich? Weil was passiert, wenn wir so im Machen und Tun und Hustle-Modus sind, dass wenn uns Sachen zugeschickt werden, wir sie automatisch versuchen wegzuarbeiten. Und wenn du mir jetzt irgendwie einen Link schickst über einen Blogartikel, wo du denkst, der ist spannend für mich, heißt das ja noch nicht, dass ich das lesen muss, ja? Aber viele öffnen das dann, lesen das und ja, hören dann irgendwie nach der Hälfte auf und löschen es wieder oder so. Aber du hättest vielleicht gar nicht anfangen müssen zu lesen, weil vielleicht wäre das auch irgendwie gar nichts Relevantes gewesen, sozusagen, ne? Genau, und dann ist sozusagen das Prinzip, dass du immer alles überall sammelst, dein Board durchsortierst und dann anhand dieses Workflows dann eben deine Dinge priorisierst und abarbeitest.
Ja, das ist echt. Du hast so ein bisschen ein Beispiel davon, ist auch hinter dir, ne? Man kann das ja auch mit so Klebezetteln machen, man kann es digital machen, man kann es im Buch machen. Das finde ich echt total super. Und apropos Buch, du hast ja jetzt auch zu dieser Methode ein Buch geschrieben, ne? Das sehe ich auch hinter dir.
Genau, die Kopf-Frei-Methode, mehr schaffen, weniger tun, ist im Kösel Verlag erschienen Ende August. Kannst du überall kriegen, wo es Bücher gibt und dort ist die komplette Methode erklärt und auch links und rechts davon, du als Teilnehmerin von Mission Kopf-Frei weißt es, dass es, also letztendlich ist es eine Selbstmanagement-Methode und es ist noch so viel mehr. Weil in dem Moment, wo wir entscheiden müssen, was ist uns denn eigentlich wichtig, müssen wir uns auch die Frage stellen, wo wollen wir denn eigentlich hin im Leben? Und woran kann ich mich orientieren, wenn ich jetzt Entscheidung treffen muss, möchte ich dieses To-Do erledigen oder nicht? Und da kommen wir ganz schnell in den Bereich von ja, Persönlichkeitsentwicklung letztendlich. Wer bin ich? Wo will ich hin? Und das Spannende ist, dass ganz viele so als Lebensvision irgendwie hatten, ich heirate oder ich habe Partner, Partnerin, wir kriegen ein, zwei, drei, wie viele Kinder auch immer. Und dann haben wir auch Eigentum ist oft noch ein Thema. Und dann ist irgendwie diese Vision vom Leben fertig. Also und dann arbeiten sie und das ist auch so, ich nenne es immer gerne Disney-Seuche, weil das ist oft, wo Disney-Filme dann aufhören, ne? Wo sie dann leben sie bis am Ende ihrer Tage glücklich zusammen. Und wir wissen ja auch alle, dass Partnerschaft und auch Familie nicht so funktioniert, dass wir irgendwann irgendwo ankommen und dann ist immer alles toll, so, sondern das Leben bleibt halt ein Leben, also ein, ja, wie so ein, ich denke immer, wie so ein Gesellschaftsspiel, ja? Da gibt es auch immer Höhen und Tiefen.
Ja.
So. Genau, und das heißt, in dem Buch ist auch noch mehr drin als die Methode. Und das Versprechen, was das Buch liefert, ist eben, dass du danach deine To-Dos im Griff hast und auch mehr Zeit für dich hast.
Ja, und das Versprechen wird auf jeden Fall eingehalten. Also ich als großer Fan der Kopffrei-Methode habe das Buch natürlich auch schon gelesen, schon weiter verschenkt und bin ein großer Fan
Ah, vielen
davon.
Dank.
Ich werde auf jeden Fall alle Infos von dir in den Shownotes verlinken, weil es, glaube ich, es vergeht auch keine Woche, wo ich nicht mal über dich und deine Arbeit rede, weil ich finde, man hat jetzt auch gemerkt, du kennst die gängigen Beispiele, ne? Du hast einfach, du bist selber Mama, du hast selber das erlebt, du kennst die Beispiele, weil du jetzt auch schon so viele Mamas schon begleitet hast. Und das finde ich echt richtig wunderbar. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie sieht denn deine Yoga-Routine aus jetzt aktuell?
Ja, ich habe tatsächlich, also das Buch hat auch was damit zu tun, weil meine Yogastunde war immer um 17:15 Uhr. Und das war ziemlich cool eine Zeit lang, weil das dann so in die Abendroutine reinfiel. Und unsere Kleine hat schon früh keinen Mittagsschlaf mehr gemacht. Und dann ist die immer so um 18:30 Uhr schon ins Bett. Und ich war dann immer so um 18:45 Uhr wieder da. Das war großartig. Dann hatte ich in Anführungsstrichen nur noch Zeit mit den Großen, was total angenehm ist, ja. Und das ging jetzt also wirklich fast ein Jahr lang gut auf. Und dann bin ich halt einfach immer, mein Mann ist um 17 Uhr gekommen, ich habe dann die Kinder abgegeben um 17:15 Uhr. Also ich brauchte da nur 8 Minuten hin, bin ich da gewesen so. Und jetzt ist es so, dass ich durch das Buch mehrere Termine habe. Also ich bin auf Lesungen, ich führe viele Interviews und ich gehe auch sowieso einmal die Woche abends zum Sport. Und da waren mir zwei feste Termine zu viel. Also habe ich entschieden, ich lasse Yoga jetzt sausen. Und inzwischen bin ich auch ganz stolz, kann ich halt auch so viele Yoga-Übungen, dass ich auch kein Video mehr brauche.
Ja.
Und deswegen mache ich überraschenderweise abends.
Das kenne ich.
Ne?
Viele nehmen sich's morgen vor und dann kommen wir aber doch zum Abend, ja.
Ich mache das abends. Also wir haben auch, kann ich auch familienintern ist das Ziel, dass ab 20 Uhr die Kinder alle versorgt sind. Die Großen schlafen dann noch nicht unbedingt, aber die sind dann sozusagen von uns in dem Sinne weit versorgt, dass das Ding wie in einem Zimmer sind, noch Hörbuch hören, ein Buch lesen und dann irgendwie auch einschlafen. Genau, und dann ist es oft so, dass ich noch irgendwie eine Stunde mit meinem Mann schnacke oder irgendwas anderes für mich erledige und dann mache ich Yoga. Also es ist so 21 Uhr meistens. Und meistens 10 Minuten und manchmal ist es auch eine halbe Stunde. Und oft mache ich mich schon vorher bettfertig. Also ich mache dann tatsächlich im Schlafanzug einfach Yoga.
Perfekt.
Und dann kann ich sozusagen am Ende schon fast liegen bleiben. Ich mache es tatsächlich auch im Schlafzimmer, weil da einfach auch der Platz ist sozusagen. Und da muss ich sozusagen nur von der Yogamatte hoch aufs Bett krabbeln.
Ja, das ist so cool, weil das sind jetzt so viele Elemente, die ich aus meiner 1:1-Begleitung kenne. Und oft ist es so am Anfang, wenn ich frage, wie möchtest du deine eigene Yoga-Routine machen? Und dann ist es oft eine Stunde und es ist morgens und so. Und irgendwann kommen wir dazu. 10 Minuten habe ich jetzt rausgefunden, ist wirklich so die Zeit, die viele Mamas machen können. Und tatsächlich oft auch abends und eben verknüpft. Und am besten schon so, dass es wirklich leicht ist, ne? Indem du deinen Schlafanzug schon anhast. Wunderbar. Muss ja nicht immer in der fancy schicken Yoga-Hose sein. Finde ich echt richtig cool. Dankeschön fürs
Das ist
Teilen.
auch der Grund, warum ich es zum Beispiel nicht mittags mache. Also ich könnte ja zwischen Erwerbsarbeit und Kindernachmittag, das ist bei mir an 3 Tagen die Woche, 2 Tage erwerbsarbeite ich länger, könnte ich sogar theoretisch Yoga einbauen, aber ich habe keine Lust, in meiner Straßenkleidung sozusagen Yoga zu machen. Ist meistens nicht so gut dehnbar alles. Und ich habe keine Lust, mich umzuziehen. Also dann nochmal. Ich habe mich ja morgens schon angezogen und abends ziehe ich mich ja schon wieder aus. Genau, also das ist für mich mega unpraktisch.
Ja, von dir habe ich ja auch die Frage, wie kann es leicht gehen? So, ne? Also wie kann ich das, was ich gerne machen möchte, auch wirklich leicht umbauen oder einsetzen? Und bei dir ist ja auch, du hast mir auch geholfen, so das Thema Prioritäten. Also oft sagen die Frauen so, ja, es gibt so viel zu tun und ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll und wie setze ich die Priorität. Was wäre denn jetzt so deine Antwort, wenn eine Frau zu dir kommt und sagt, ich möchte super gerne Yoga machen, weil ich weiß, es hilft meinen Nackenschmerzen, meinen Rückenschmerzen, ich fühle mich danach gut und so ein bisschen geerdet, aber irgendwie fällt es in den Prioritäten immer runter. Was würdest du da so empfehlen?
Also ich würde mir erstmal die Prioritäten angucken und gucken, ob es echte Prioritäten sind. Weil oft formulieren wir Prioritäten in Anführungsstrichen falsch. Also wir sagen zum Beispiel, wir haben die Priorität, wir wollen gesund sein. Ich behaupte mal, das stimmt gar nicht wirklich, sondern das, was wir machen wollen, wenn wir gesund sind, Das wollen wir haben. Wir wollen gerne uns bewegen, ohne dass der Nacken wehtut. Oder wenn ich auf dem Spielplatz mit meinen Kindern bin, möchte ich mit denen da rumrennen können, ohne dass ich aus dem letzten Loch pfeife. Ja, so. Das heißt, das, was wir sozusagen, und deswegen denke ich, ich möchte gesund sein, weil ich dann sozusagen diese Dinge tun kann. Und das heißt, ich würde erstmal fragen, welche Dinge möchte sie denn tun? Was möchte sie denn wirklich dahinter raushaben? Und ich würde alle Prioritäten hinterfragen, weil oft haben wir auch so, dass wir sagen, ja, meine Priorität ist zum Beispiel Qualitätszeit mit dem Kind. Letztendlich ist es aber auch so, dass uns sehr eingebläut wird, ne, die Zeit mit den Kindern ist kurz, die sind ja eh so lange in Schule und Kindergarten und das ist total wichtig, wenn du bindungsorientiert bist, dass du eine halbe Stunde mit dem Kind aufmerksam spielst. Und wenn wir aber mal ganz ehrlich zu uns selber sind, sind es die wenigsten Eltern, die wirklich Lust haben, eine halbe Stunde mit dem Kind zu spielen.
Ja, also ich nicht.
Bei mir kommt es drauf an. Ich bin ja basteln. Basteln kann ich ja,
Genau,
ne?
das
Aber
wollte
so Ball hin und her rollen schaffe ich nicht mal 5 Minuten.
ich.
Und deswegen dürfen wir das auch noch mal hinterfragen. Ja, wie, also war, ist uns diese Qualitätszeit wirklich wichtig? Und wenn wir das aus der Haltung heraus wollen, dass wir zum Beispiel und die Bindung zu dem Kind wichtig ist, dann könnten wir noch mal gucken, was genau bedeutet denn Bindung? Und auch da noch mal mit so ein paar Vorurteilen aufheben. Das heißt, ich würde sozusagen immer die Prioritäten hinterfragen und auf Herz und Nieren prüfen. Und es gab noch keine Frau, mit der ich gearbeitet habe, wo wir dann nicht noch mal was ein bisschen verändert haben und umformuliert haben. Und dann kann es sein, dass also wenn auf dein Beispiel bezogen, dass Yoga nach oben rutscht, automatisch, also weil sozusagen das Ziel, das Bedürfnis so hoch ist. Es könnte aber auch sein, und es ist leider bei diesen körperlichen Routinen meistens so, dass es eher weiter runterfällt, weil wir auf einmal sagen, ja, nee, okay, ausreichend Schlaf ist irgendwie doch noch wichtiger oder Paarzeit ist mir noch wichtiger oder. Und wenn sie dann aber trotzdem sagt, ich will das aber, ja, also auch wenn es in den Prioritäten runterrutscht, dann ist wirklich die Möglichkeit, es sich fest einzuplanen und fest zu verknüpfen. Also entweder sagst du, okay, immer mittwochs um 20 Uhr mache ich Yoga und dann trägst du es dir in den Kalender ein und es poppt auch auf und du tust es sozusagen. Oder du gehst halt in ein Programm rein, entweder online oder vor Ort. Das hat oft was mit mehr Commitment zu tun, ja. Dann ist es ja auch oft Krankenkassen gefördert. Und wenn du dann aber, wie ist das, du musst 80% da gewesen sein oder so?
Richtig, 80% muss man da gewesen sein, ja.
Genau, sonst musst du es komplett selber zahlen. Das hilft
Genau.
auch Leuten, weil sozusagen nochmal extra Geld ausgeben nochmal meistens einen Schmerz auslöst.
Ja, das stimmt.
So, also du musst die 8 Mal von 10 Mal dahin gehen. So. Und man kann auch so kleine Spielereien machen, ne? Also so einen Zettel schreiben mit, ich mache jetzt irgendwie 2 Mal die Woche Yoga für die nächsten 10 Wochen oder so. Und dann das abzuhaken, also wie so eine Belohnungstafel bei Kindern, finde ich auch ein bisschen kritisch, dieses Belohnungssystem, aber für sich selber kann man es gerne mal ausprobieren. Und das hilft sozusagen, anzufangen, eine Routine zu verändern, weil sozusagen der Anfang eher schwer ist. Wenn du erstmal drinne bist, dann läuft es eher automatisch rein. Und dann hat es was mit Selbstdisziplin zu tun und auch mit dem Verständnis von Selbstdisziplin hat auch etwas von Selbstliebe. Natürlich kannst du auch Selbstdisziplin machen und dich irgendwie komplett aufopfern, ne? Also Selbstdisziplin ist jetzt nicht automatisch Selbstliebe. Du kannst dich auch sehr kaputt machen mit Selbstdisziplin. Und du kannst Selbstdisziplin auch nutzen, um dir selber gegenüber sehr committed zu sein. Und ich liebe es ja parallel auch am Mindset zu arbeiten. Deswegen finde ich ja auch deine Kombi so genial. Weil letztendlich ist es ja so, dass eigentlich haben wir kaum was Wichtigeres als unseren Körper. Und wir sind aber so schlecht zu unserem Körper, ne? Also in Deutschland und wahrscheinlich auch in vielen europäischen Ländern oder wahrscheinlich sogar noch weiter gedacht, ist Erwerbsarbeit hat einen so hohen Wert. Ja? Mit Erwerbsarbeit verzeihen wir alles. Also, da komme ich nicht zu deinem Geburtstag, weil ich muss arbeiten. Ich bin müde, weil ich muss arbeiten. Oft habe ich keine Partnerschaft, keine Zeit für die Partnerschaft, weil ich muss erwerbsarbeiten. Das ist irgendwie, das wird hier vergöttert, ja. Und letztendlich ist es aber so, wenn wir uns mal zurückbesinnen, dann ist es so der eigentliche körperliche Zustand und dann sogar noch Familie sozusagen. Ja, Familie hat ja irgendwie nicht so einen hohen Stellenwert gesellschaftlich gesehen. Wir arbeiten ja alle dran, dass sich das ändert.
Ja.
Also worauf ich hinaus will, ist, es hilft auch, sich sozusagen grundsätzlich mal mit sich und seinem Leben zu beschäftigen und einfach auch zu realisieren, jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt anzufangen, etwas zu verändern auf körperlicher Ebene, weil du wirst es dir nach hinten raus danken. Und das ist halt so spannend, weil wir wissen ja alle, Bewegung ist wichtig. Und es gibt so viele unterschiedliche Angebote, ja. Und Yoga ist ja auch nicht gleich Yoga. Da gibt es ja auch wieder tausend unterschiedliche Arten. Und oft finden wir dann Ausreden, ne? Das ist nichts für mich. Ich kann das nicht. Ich habe da keine Zeit für. Aber das ist halt immer eine Ausrede, sondern die Frage ist einfach nur, wie kannst du es für dich möglich machen und wie kannst du es für dich möglichst leicht möglich machen?
Ja, das stimmt. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ich glaube, du hast jetzt für viele Zuhörerinnen, am liebsten hätte ich ja selber mitgeschrieben, einiges mitgegeben, was sie dann auch selber wirklich umsetzen können. Und das stimmt wirklich so, ne? Mit Erwerbsarbeit können wir alles entschuldigen. Schön wäre doch mal eine Welt, wo wir sagen, ich muss mich um meinen Körper kümmern, ich kann gerade nicht so, ne? Und auch einfach zu sehen, also ich kriege das auch immer wieder als Feedback, jetzt zum Beispiel in einem Yogakurs sagt eine, wenn sie nicht regelmäßig kommt, sie merkt sofort im Nacken. Und eine andere, mit der ich die 1:1-Begleitung mache, sie macht wirklich 10 Minuten am Tag und ihre Rückenschmerzen nicht mehr spürbar. Sobald sie aufhört, merkt sie es direkt. Und sie hat gesagt, dadurch, dass sie jetzt eben schon weiß, was passiert, wenn sie es nicht macht und wie leicht diese 10 Minuten in ihren Alltag jetzt so einfließen, denkt sie gar nicht mehr drüber nach, sondern manchmal hat sie vielleicht gar keine Lust, aber die Matte liegt tatsächlich bei ihr auch im Schlafzimmer und sie legt einfach los. So finde ich echt total schön, wie man durch solche Kniffel und durch solche Denkansätze auch einfach da sich selber was Gutes tun kann und besonders als Mama finde ich richtig toll.
Ja, und du wirst ja sofort belohnt. Also du machst ja dann 10 Minuten Yoga und die Verspannung ist deutlich weniger oder sogar ganz weg.
Ja.
Ne? Also das ist, finde ich, nochmal was anderes. Wenn du zum Beispiel jetzt Kraftsport machst, dann fühlst du dich vielleicht danach auch gut, weil du hast dich ausgepowert, aber du siehst noch nicht sofort den Bizeps wachsen.
Ja, das stimmt.
Wenn du das regelmäßig machst, bestimmt auch irgendwann. Also muss ja so sein.
Ja.
Ja, und ich finde auch, möchte ich auch noch zum Abschluss sagen, Yoga ist auch der super Einstieg für mehr Selbstfürsorge, weil du eben die Veränderung spürst und nicht so dieses, ich arbeite jetzt mal an meinem Mindset und an meinen Glaubenssätzen, das hilft auch und aber letztendlich spürst du die Veränderung erst sehr viel später auf Mindset-Ebene. Du fühlst sie viel schneller auf körperlicher Ebene.
Ja, das stimmt total. Ich finde auch Yoga ist einfach perfekt für Mamas, für Einsteiger und auch für die, die wieder zurück wollen, so, ne? Also manchmal kennt man ja vor dem Mama sein. Also ich kannte dieses Yoga-Feeling, deshalb heißt der Podcast auch so. Und dann war ich Mama und wusste als Yogalehrerin nicht mehr, wo ich mein Yoga-Feeling wiederfinde. Und deshalb habe ich ja auch mit dem Ganzen angefangen, unter anderem auch mit deiner Hilfe. Und du selber bietest jetzt ja Mission selbstbestimmt an. Magst du uns davon auch noch ein bisschen erzählen? Weil ich glaube, das bringt vieles auch ein bisschen zusammen, gerade auch zum Thema Routinen und Yoga und wie schaue ich nach mir?
Ja, jetzt im Oktober startet Mission Selbstbestimmt Leben. Das ist mein großer Mindset-Kurs, in dem du lernst, wie kannst du denn die Chefin in deinem eigenen Kopf werden? Und warum wollen wir die Chefin im eigenen Kopf werden? Damit du eben wieder dein Boot lenkst. Also so dieses Gefühl von Fremdbestimmung. Ich muss immer die Bedürfnisse von den Kindern zuerst stellen und dann vom Arbeitgeber und manchmal auch vom Partner. Das kennen ja sehr viele. Und in dem Kurs nehmen wir sozusagen die Segel wieder selber, setzen die Segel wieder selber und legen los, weil egal wie stürmisch das ist, egal ob du gerade auch einen Säugling hast oder Kinder hast, die schon älter sind oder ob dein Kind irgendwelche Besonderheiten hat oder, ne, du bist sozusagen immer noch die Bestimmerin, so wenn es die Kinder sagen, ich bin jetzt der Bestimmer. Du bist die Bestimmerin von deinem Leben und du lenkst dein Lebensschiff und auch wenn das Meer gerade mega, mega unruhig ist, lenkst du halt dein Schiff. Und in dem Moment, wo du das nicht tust und sagst, oh, ich bin so fremdbestimmt und die To-Dos prasseln ein und ich kriege irgendwie alles gar nicht unter und so, dann sitzt du quasi wie so ein kleines bockiges Mädchen auf deinem Schiff und hast halt das Lenkrad losgelassen.
Ja.
Das heißt, was wir in dem Kurs machen, ist, du kriegst das Lenkrad wieder in die Hand und entscheidest selber, was du willst. Deswegen wäre es eine super Kombi, weil du natürlich, wenn du zum Beispiel regelmäßig Yoga machen willst, das dann durch den Kurs auch machen kannst.
Ja. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Deshalb werde ich auch das auf jeden Fall in den Shownotes mit reinschreiben. Caroline, vielen, vielen lieben Dank. Ich könnte ja jetzt noch stundenlang mit dir weiter quatschen, weitere Fragen stellen und mitschreiben, was du alles für tolle Tipps hast. Also ich kann dir, liebe Zuhörerin, liebe Yoga-Mama, nur empfehlen, ganz schnell zu Caroline rüber zu hüpfen. Du bist ja auch bei Instagram sehr aktiv, was ich auch immer total liebe, weil du da auch, und das ist mir auch ganz wichtig, ehrlich teilst auch, ne, aus dem Mama-Leben, aus dem Leben mit der kopffreien Methode, sagst immer wieder, wie es dir auch hilft und dich wieder mit zurückbringt. Und das finde ich einfach sehr, sehr motivierend. Vielen Dank für dein Sein, für dein Tun und dass ich dich jetzt hier interviewen konnte. Gibt es noch irgendwas, was du der Hörerin zum Abschluss mitgeben möchtest?
Glaub an dich. Also du kannst, egal wo du jetzt gerade stehst, du kannst es immer für dich verbessern, ohne Selbstoptimierungswahn, ohne Gott, es muss besser und schneller und und noch mehr, sondern im Sinne von, du kannst es dir leichter machen, du kannst dein Leben mehr genießen, du kannst mehr die Chefin in deinem Kopf werden und fang einfach heute an, das ist die beste Möglichkeit und dann wird es ein Wahnsinn sein, wo du in ein paar Monaten oder Jahren stehen wirst.
Das kann ich total bestätigen. Ich glaube, es ist jetzt fast 2 Jahre her, wo du mich das erste Mal begleitet hast. Und ich hätte nie gedacht, dass ich an dieser Stelle jetzt hier bin. Und man hört es ja so oft, ne? Wenn ich das schaffe, dann schaffst du es auch. Und man hört es so oft, weil es tatsächlich auch so ist.
Ja.
Ich ja. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge von Yoga Feeling und Mama Märchen dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft anderen Mamas, mich zu finden. Folge mir auch auf Instagram, wo du regelmäßig Tipps und Inspirationen findest, wie du Yoga wieder oder zum ersten Mal in deinen Alltag einbauen kannst. Bis zur nächsten Folge und denk dran, kleine Yoga-Momente können deinen Alltag verändern. Entdecke die Yoga-Mama in dir und finde Ruhe im Familienchaos.